ARD.
Was bleibt, was wird? Ja, was bleibt denn nach Queen Elizabeth und wie wird es mit King Charles? Wird sich das britische Königshaus verändern oder auch nicht? Darum geht es in einer neuen Folge.
Annelies royale Welt.
Es ist auch wirklich ein besonderes Vergnügen.
Ja, und mir ist es auch immer ein besonderes Vergnügen, eine neue Folge aufzuzeichnen, Annelies royale Welt. Willkommen, liebe Podcast-Fans. Willkommen, Alexander von Schönburg. Heute bei mir in meinem Podcast. Hallo nach Berlin. Wir sind übers Internet zugeschaltet, was ich sehr schade finde. Hallo.
Hallo, es ist eine totale Freude für mich, bei Annelies royale Welt dabei sein zu dürfen.
Ja, wir sprechen, schon gesagt, übers Internet, wenn die Qualität nicht so toll sein sollte. Es ist, wie es ist, aber ich bin so froh, dass wir beide mal miteinander reden können. Vor allen Dingen, ja, unter anderem über Sie und natürlich über Ihr neues Buch. Sie haben ja so viele Bücher geschrieben.
Ja, und Sie haben viele Sendungen gemacht. Also wir spielen da in der gleichen Liga.
Naja, okay, gleiche Liga. Ich meine, Sie sind ja Alexander Graf von Schönburg-Glauchau und Sie sind, ja, royal, adelig. Herr von Schönburg, wie ist das? Also ich darf Sie ja Herr von Schönburg nennen, nicht Graf von Schönburg. Das ist immer so ein bisschen komisch mit den Titeln. Wie ist das denn eigentlich richtig?
Also wir machen das einfach, um Sendezeit zu sparen. Wir wollen uns ja gut unterhalten. Mhm. Und wenn Sie jetzt meine ganzen Titel aufzählen wollten, würde ein wesentlicher Teil der Sendezeit draufgehen.
Das Schöne am Podcast ist ja, wir können so lange reden, wie wir wollen. Ist das nicht toll? Es ist nicht formatiert.
Das stimmt. Aber wir wollen natürlich auch die Hörer bei der Stange halten und uns nicht verquatschen.
Nein, das stimmt, genau. Erzählen Sie mal so ein bisschen über sich. Sie sind adelig. Wie startet denn so ein Adliger in den Tag?
Also, Sie sind adelig ist ja eigentlich, also nach dem deutschen Recht, vielleicht nicht für Ihre Podcast-Stammhörer, eigentlich ein Anachronismus und stimmt ja so nicht. Mhm. Weil ich gehöre einer Familie an, die zum historischen Adel gehört. Weil der Adel an sich ist ja abgeschafft. Mhm. Aber wir sind sozusagen noch als Subkultur quasi präsent oder als Parallelkultur und dürfen unsere Marotten pflegen und dürfen geflickte Tweetjacken tragen und Freunde haben, die auf die Jagd gehen. Und abends am Kamin lehnen, aber das mit dem Kamin jetzt immer weniger wird im Sommer.
Und sind Sie tatsächlich auch so? Tragen Sie nur Tweed und sitzen vor dem Kamin am Abend und gehen auf Jagd?
Ach, schön wäre es. Bei mir ist es so, dass es immer noch tief in meinen Genen ist. Aber in der Praxis ist es so, dass ich zum Beispiel morgens nicht ausreiten kann, weil ich kein Pferd habe. Stattdessen jogge ich manchmal und bilde mir einfach ein, dass ich auf dem Pferd bin. Aber ich mache das doch mit Joggenschuhen. Sonst ich könnte das auch mit Reitstiefeln machen, aber das würde irgendwie komisch ausschauen, wenn ich mit Reitstiefeln über die Felder hopsen würde.
Sie leben ja in Berlin und sind ja Journalist, Autor. Ja, und Ihre Schwester, das darf man ja auch sagen, die man ja auch kennt, ist ja Gloria von Thurn und Taxis. Ja, das ist ja natürlich auch, wie Sie natürlich sagen, so eine Parallelwelt. Aber nichtsdestotrotz hat es ja noch immer eine gewisse Mystik, Magie, die das Ganze ja so ein bisschen auch so am Leben hält, oder?
Ja, wenn Sie das sagen. Ich glaube auch, dass wir in einer sehr modernen Zeit leben. Mhm. Und in all unseren Märchen irgendwie ist das drin. Also in jedem Star Wars Film, in jedem Games of Thrones, in unzähligen Disney-Produktionen kann man das eigentlich sehen. Das ist aus unserem kollektiven Gedächtnis, unserem kulturellen Gedächtnis nicht rauszudenken. Mhm. Jeder hat Kinder, die dann irgendwann mal Ritter oder Prinzessin spielen. Das gehört nun mal zu unserem kulturellen Erbe. Damit muss sich die Moderne wohl abfinden. Die würde das gerne alles aus dem Fenster schmeißen und sagen, das ist doch alter Käse. Und trotzdem ist es irgendwie hartnäckig in unserem kulturellen, kollektiven Bewusstsein, dass es da so etwas gibt, wie Leute, die mit irgendwas geboren werden, statt sich das im bürgerlichen Sinne zu verdienen. Mhm. Und das ist im Modernen nicht immer ganz leicht, weil das ja eigentlich irgendwie aus der Zeit gefallen ist. Ja. Aber umso nüchterner unsere Zeit wird, umso mehr hat das dann auch irgendwie so eine, wie Sie es ja ausgedrückt haben, Mystik oder romantischen Appeal.
Sie haben ja dann auch geheiratet. Sie haben ja eingeheiratet in das britische Königshaus. Und zwar Ihre Frau ist ja Enkelin von Prinzessin Sophie von Griechenland und auch sozusagen die Großnichte dann von Prinz Philip, also der Mann von Queen Elizabeth. Sie haben ja, um jetzt natürlich auch aufs Buch zurückzukommen, ne, das Neue jetzt, was Sie geschrieben haben, was bleibt, was wird, die Queen und ihr Erbe. Sie starten ja mit einem Essen in Windsor. Wie war das? Sie kommen ja aus diesen Kreisen und sind jetzt da eingeladen in Windsor und sitzen tatsächlich neben der Queen.
Also jetzt muss man ganz genau sagen, ich habe quasi raufgeheiratet. Ich gehöre zwar zum historischen Adel, aber zu einer Familie, die also im 19. Jahrhundert schon ihre gesellschaftliche, politische Position eingebüßt hat. Und habe dann in einer Familie, wie man das gerne im Adel macht, dann verheiratet unter sich oder gar eine Stufe nach oben. Und ich habe eben eine Prinzessin. Das ist auch irgendwie im Blut halt drin, dass man irgendwie durch Heirat sich irgendwie vernetzen muss.
Ach so, das heißt... Das
gehört auch so irgendwie zum kulturellen Erbe. Full Disclosure muss ich hinzufügen, dass ich inzwischen von meiner Frau getrennt bin, aber ich immerhin 20 Jahre mit ihr sehr glücklich zu verheiratet war.
Ja.
Also als Journalist oder als Autor in die Familie Windsor einzuheiraten, ist nicht unheikel. Das muss ich sagen. Also die ersten paar Male, als ich Prinz Philip begegnet bin, der sozusagen die Bulldogge und der Aufpasser in dieser Familie war, hat er mich sehr misstrauisch beäugt. Er hat mich deutlich spüren lassen, dass ich erst mit Misstrauen beäugt werde. Oh. Denn der Journalist oder der Autor ist der natürliche Feind des Royals. Aber ich habe dann dort sehr schnell irgendwie Fuß gefasst. Mhm. Und wenn Sie mich auf mein Buch ansprechen und die erste Szene, ich beginne mein Buch mit der Schilderung, wie ich zum allerersten Mal neben der Queen sitze bei einem privaten Abendessen. Ich war natürlich hochnervös. Ich weiß es ziemlich genau, weil es war am Vorabend der Hochzeit von Edward und Sophie. Da waren meine Frau und ich eingeladen.
Mhm. Genau, und Sie sind ja auch auf dem Hochzeitsfoto drauf, ne? Habe ich gesehen.
Ja, das stimmt. Ganz hinten in der letzten Reihe rechts, aber ja, ich bin mit der Lupe zu finden.
Sehr gut.
Ich gehörte quasi zur Royal Family dazu, in einer kooptierten Weise.
Was Sie ja so schön gesagt haben, weil ich ja fälschlicherweise gesagt habe, Sie haben reingeheiratet, Sie haben hochgeheiratet. Interessant.
Ja.
Wieder was dazugelernt.
Aber jetzt erzählen Sie doch Moment mal, wie das war. Dann können wir vergleichen die Erfahrungen, wie es ist, einem Royal gegenüberzustehen. Wir sind ja beide moderne Menschen. Als Sie Charles begrüßt haben, war das denn anders, als ob Sie Cristiano Ronaldo oder Angela Merkel begrüßen? Was war der Unterschied?
Der Unterschied...
Wären Sie bei Cristiano Ronaldo oder sagen Sie einen anderen Star? Die Frage, auf die ich hinaus will, ist, haben die Royals irgendwas Besonderes, dass sie irgendwie sowas wie Ehrfurcht weckt? Oder ist es einfach so, weil sie prominent sind und wir plötzlich erschrocken sind, dass wir jemanden sehen, den wir so eigentlich so wie aus einer virtuellen Welt kennen, wie Mickey Mouse.
Ja,
man würde ja auch erschrecken, wenn plötzlich Mickey Mouse vor einem stünde.
Ja, ich glaube...
Oder Elvis Presley.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es eher diese... Bekanntheit.
Es ist die reine Prominenz.
Ja, es ist eigentlich die reine Prominenz. Also es war jetzt nicht Ehrfurcht, muss ich dazu sagen.
Das glaube ich eben nicht. Das glaube ich nämlich nicht.
Ach, das ist interessant.
Nein, ich glaube nämlich, dass es die Soziologie, Psychologie spricht von, dass der Mensch so etwas hat wie ein Verehrungsbedürfnis.
Ja, ja, ja.
Der Mensch hat ein Verehrungsbedürfnis. Mhm. Und ich glaube, dass wenn Sie jetzt Katy Perry oder irgendeinem tollen Fußballer gegenüberstehen, man auch erschrocken ist vor der Prominenz, dass die Royals aber doch noch irgendwie was Besonderes haben. Und dem müssten Sie ja besonders auf der Spur sein. Warum machen Sie nicht eine Sendung einfach nur über Promis? Warum haben Sie sich die Royals rausgepickt?
Aus dem Grund, weil einfach die Geschichte dahinter steht, also hinter jedem, die Geschichten, die hinter diesen Königshäusern stehen, die mich total interessiert. Ne? Aber natürlich auch, was Sie sagen, vielleicht will man sich das einfach nicht so eingestehen, dass man sagt, eigentlich ist man ja so ein bisschen ehrfürchtig und gerade, wenn man in der Rolle ist einer Journalistin oder eines Journalisten, ne, man versucht ja so eine Distanz zu wahren, aber man kann sich dem Ganzen gar nicht, also ich konnte mich dem nicht entziehen. In dem Moment. Ich habe aber keinen Knicks gemacht. Also ich habe ihm die Hand gegeben.
Verstehe. Ja, muss man auch gut üben, sowas. Haben Sie das drauf? Können Sie guten Knicks? Nicht so schwer.
Nee, es ist nicht so schwer.
Es
ist nicht so schwer, aber habe mir das immer angeguckt, wie Kate das macht. Und ich hatte mir das auch angeguckt bei dem Staatsbankett, als Charles und Camilla da waren.
Sie hätten es hingekriegt, aber Sie wollten es nicht.
Also ich habe da auch gar nicht dran gedacht. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ja Königin Silvia getroffen jetzt erst. Und da habe ich einen leichten Knicks gemacht.
Das finde ich ein bisschen ungerecht, dass Sie vor Charles keinen Knicks nichts machen von der Königin Silvia, aber das dahin umbenommen.
Ich glaube, mit Königin Silvia, das war mehr so mit Vorlauf. Ich wusste, dass es kommen würde. Bei König Charles war das eher spontan im Garten. Mhm. Also ich hätte jetzt nicht mit gerechnet.
So, also ich war jedenfalls total erschrocken. Ich wusste, dass ich bei diesem Abendessen natürlich dabei sind, aber ich hatte natürlich nicht damit gerechnet, neben der Queen platziert zu werden. Und war davon halbwegs schockiert. Sie sitzen plötzlich neben jemanden, den sie nicht nur aus dem Fernsehen kennen oder was, sondern der fast wie so eine virtuelle Figur ist. Deswegen habe ich vorhin Mickey Mouse oder Elvis Presley gesagt, das ist fast irreal. Sie sitzen jemanden, den sie nur aus Bildern kennen und den sie als historische Figur wahrnehmen, aus einer Zeit stammt. Sie kennen Bilder mit Church von ihr und aus dem Film The Queen, also sie kennen sie quasi aus der Populärkultur und plötzlich sitzt sie neben ihr. Das war schon einigermaßen erschreckend. In Windsor haben die Sitte, dass vor dem Essen immer recht hochalkoholische Getränke gereicht werden. Auch die Queen Mum war damals noch im Leben und hat diese Kultur auch aufrechterhalten. Das heißt, ich war leicht schon angeschmipst in der Situation. Und das hat mir ein bisschen die Nervosität genommen. Und die Queen hat natürlich auch diese Eigenschaft gehabt, dass sie Nervosität bei Gegenübern oder in dem Fall jemand, der neben ihr saß, schnell erkennt und sie ist ja auch nicht anders gewöhnt, also auch Superstars, Staatschefs schlottern plötzlich die Knie, wenn sie vor der Queen stehen und das kennt sie quasi nicht anders und hat dann auch diese Eigenschaft entwickelt, über die Jahre einem die Nervosität zu nehmen.
Sie hatten ja dann den Vorteil, Sie haben ja vorhin schon was getrunken. Auf der Gartenparty gab es ja gar nichts Alkoholisches. Da gab es ja nur Limonade, Wasser, Tee und Kaffee. Also so ein Gin Tonic vorher, glaube ich, auch ganz gut gewesen.
Ja, ja, natürlich. Mhm.
Und dann ist diese nette Szene drin mit den Corgis. Das ist ja sozusagen der Eisbrecher so ein bisschen gewesen, auch für Sie. Ne? Sie wussten, dass Sie neben der Queen sitzen oder wussten Sie es erst in dem Moment?
Nein, man sitzt zusammen im Salon, saß neben Queen Mom, redet so ein bisschen und dann kommt der Diener und sagt, jetzt ist Abendessen. Mhm. Dann hat er die zwei Türen geöffnet, steht der Diener in seiner Uniform da und dann geht man zum Essen. Und ein Diener steht am Eingang des Esszimmers und hält eine Tafel mit kleinen Namenszetteln, wo man dann sieht, wo man sitzt. Aha. Da ist sozusagen die Tafel abgebildet und so kleine Schildchen. Und ich sage, auf der Spitze des Stapels sehe ich eben H.M. The Queen, Her Majesty the Queen, und daneben meinen Namen. Und das war eben dann sehr erschreckend. Erst dann habe ich erfahren, dass ich eben neben mir sitze. Wir waren so zu 12, sagen wir.
Und dann kam diese Sache mit den Corgis, oder? Das war doch auch in dieser Szene, oder? Das war
die Queen später. Hat immer gerne die Corgis eingesetzt, um so komische Situationen aufzulösen. Mhm. Hat mir dann einen kleinen Trick vorgeführt. Und zwar hat sie eine kleine Silberdose vor sich stehen gehabt. Und jedes Mal, wenn sie diese Silberdose ein bisschen geöffnet hat, sind aus diesen ganzen Ecken des Speisezimmers diese kurzbeinigen, seltsamen Hunde rausgewackelt. Und wackeln alle so aus allen Ecken auf die Queen zu. Und dann machte sie die Keksdose wieder zu. Und auch dieses Geräusch kannten diese Corgis. Mhm. Und sind wieder in ihre Ecken verschwunden. Das hat sie halt zwei, dreimal gemacht. Und diese armen Corgis hat sich in Speisesaal gejagt. Diese akustische Stimulation. Und hat mich dadurch zum Lachen gebracht. Mhm. Und später hat sie dann doch ihm ein Stückchen von irgendwelchen Keksen gegeben. Und dann habe ich, übermütig wie ich war, und schon leicht angeduselt, habe ich eben der Queen eine lustige Frage gestellt. Ich habe dann gesagt, Your Majesty oder Ma'am. Bei dem, wenn man hier Ma'am, das erste Mal sagt, Your Majesty und dann Ma'am. Mhm. Ma'am, habe ich sie gefragt, essen die Hunde diese Kekse, weil sie die Kekse mögen oder aus Höflichkeit und Respekt vor ihnen? Da habe ich die Königin wiederum zum Lachen gebracht und dann war irgendwie das Eis gebrochen.
Ach, ich meine, im Vergleich, da sieht man aber auch, wie sie ist, im Vergleich zu damals noch Königin Sophia von Spanien, die das irgendwie so gar nicht, also ihren Beruf toll fand als Journalist. Also so wie ich es gelesen habe, war das so ein bisschen wie der Nestbeschmutzer ist hier. Hochgeheiratet.
Ja, also ich schildere eben tatsächlich eine andere Situation neben einer anderen Königin, nämlich Königin von Spanien, neben der ich auch saß, da war ich nicht so nervös. Mhm. Es war einfach so, die hatte ich schon ein, zwei Mal erlebt und saß bei dem Mittagessen neben mir und dann fragte sie mich, was ich tue. Und dann sagte ich, ich bin Journalist. Mhm. Und dann fragte sie mich, was das für eine Zeitung ist. Und dann habe ich eben gesagt, das ist die älteste Boulevardzeitung in Berlin. Mhm. Die BZ, bei Boulevardzeitung, spricht sehr gut Deutsch, ist sie natürlich total erschrocken. Sie hat, wie Sie sagen, Nestbeschmutzer, sie hat mit Unverständnis reagiert, wie man gleichzeitig als Adliger quasi in der Welt sich bewegen kann und gleichzeitig darüber berichtet in Zeitungen. Das fand sie irgendwie empörend und hat sich dann den Rest des Mittagessens von mir abgewandt. Wie gesagt, ich vorhin sagte, der Journalist ist nun mal der natürliche Feind des Royals. Naja. Die Queen war da, aber ich erzähle das Ganze nur, weil die Queen da sehr viel großzügiger war. Die Queen hatte irgendwie ein Verständnis dafür, dass man eben als Angehöriger so dieser komischen Subkultur, über die wir eingangs gesprochen haben, auch gar nicht so leicht hat, in der Moderne zurechtzufinden. Und dass ich eben auf meine Art versuche, meine Familie durchzufüttern, indem ich eben als Journalist arbeite. Sie hatte da großes Verständnis dafür und hat da sehr liebevoll reagiert und ohne irgendwelche Vorwürfe.
Ist es für Sie schwierig, auf der einen Seite, woher Sie kommen, sage ich jetzt mal, und dann darüber zu berichten? Es ist ja ein schmaler Grat. Als Sie das Buch geschrieben haben, wie viel, ich meine, Sie wissen ja wahrscheinlich noch viel mehr, was da gar nicht drinsteht und was Sie wahrscheinlich auch niemals preisgeben würden, also in so einer Öffentlichkeit, oder?
Das ist eine schwierige Frage. Also als jemand, dessen Leidenschaft das Schreiben ist, muss ich leider offen gestehen, dass ich manchmal so Freunden sage, neulich war eine Situation, da sagte jemand zu mir, ich muss dir jetzt unbedingt eine wahnsinnig lustige Geschichte erzählen, weil das ist ein Top-Geheimnis und darf nie jemand erfahren. Da habe ich gesagt, erzähl's mir lieber nicht. Wer weiß, ob das nicht in irgendeinem Buch, übernächsten Buch dann plötzlich auftaucht. Alles, was sie mir erzählen, kann potenziell irgendwo bei mir verarbeitet werden. Das, so bin ich nun mal als Schreiber. Alles, was ich sehe und erfahre, fließt auf irgendeine Art in dem, was ich tue. Und deswegen kann man Leute nur bemitleiden, die Autoren in der Familie haben, weil es gibt eben keine Geheimnisse. Es ist halt in mir drin. Ja. Aber ich hoffe, dass ich über so etwas verfüge wie Takt. Also ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt in meinem Buch die Königsfamilie wirklich schlimmste, intimste Details preisgebe.
Nee, gar nicht.
Aber am Rand der Indiskretion befinde ich mich nullens wohlens. Das lässt sich kaum vermeiden.
Ja, klar. Aber wurde denn dieses Buch irgendwie abgesegnet? Nö. Sie haben das im Prinzip, ich habe eine Folge gemacht über einen Dokumentarfilmer, der über die Duchy Home Farm einen Film gemacht hat, über die Rolle von damals war Prince Charles und wie er halt diese Farm umgekrempelt hat, ne, diese Öko-Farm. Mhm. Dieser Dokumentarfilm wurde ja vom britischen Königshaus oder von der Pressestelle ja abgenommen. Und noch Dinge durften nicht gezeigt werden teilweise, ja. Das war dann schon so ein bisschen schwieriger.
Oh, gut, aber das ist bei mir natürlich anders. Es gibt so ein altes englisches Sprichwort, ich glaube, das kommt von irgendeinem Lord, der irgendwann mal Kulturminister, glaube ich, unter Thatcher war, der sagte so ein Bon mot, was eigentlich immer stimmte, der sagt, alle, die über die Royals schreiben oder reden, haben keine Ahnung. Und die, die eine Ahnung haben, reden nicht.
Aha.
Und dieses Naturgesetz habe ich natürlich so ein bisschen durchbrochen.
Ja,
durch
mein Buch.
Weil ich meine, ich bin tatsächlich Insider und Outsider in einem. Ja. Es gibt viele Bücher über die Queen und über die Königsfamilie.
Ja.
Aber es sind immer von Außenseitern geschrieben. Bei mir ist es ein bisschen anders.
Also ich wurde reingezogen in das Buch, ohne jetzt mich irgendwie anbiedern zu wollen. Es ist wirklich so. Ich meine, ich interessiere mich natürlich auch für das Thema. Aber ich fand es wirklich toll und gut geschrieben. Und was ich total spannend fand, war auch dieses Kapitel mit Andrew und dass sie sich ja auch in einer gewissen Weise auch positionieren, ihre Meinung sagen zu Andrew und auch so im Grunde das so schreiben, was ich so die ganze Zeit auch gedacht habe über ihn, ja, wie er ist. Hatte sofort wieder dieses BBC-Interview vor mir, ne? Sie haben ihn ja tatsächlich auch kennengelernt und auch erlebt, ne? Erzählen Sie doch mal ein bisschen.
Also Andrew, das kann ich wirklich ohne Übertreibung sagen, ist wirklich der dümmste Mensch, dem ich je begegnet bin.
Mhm.
Ein unglaublich pompöse Figur, der wirklich glaubt, dass er Gottes Geschenk an die Menschheit ist und die Nase sehr weit oben trägt und so durch die Welt geht, dass er eigentlich das Gefühl hat, die Welt schuldet ihm etwas und muss ihn auf weichen Kissen polstern.
Mhm.
Und die Queen hatte irgendwas in den unverständlichen Gründen eine totale Schwäche für ihn und der hatte eigentlich auch einen ganz guten Start im Leben. Also ich erinnere mich noch, ich habe in den 90er Jahren in England gelebt und da war Andrew eigentlich noch so eine ziemlich strahlende Figur, zumindest Anfang der 90er Jahre. Er war als ehemaliger Offizier im Falklandkrieg im Einsatz gehabt und eigentlich auch sogar jemanden ins Leben gerettet und kam eigentlich so als strahlender Held nach London zurück und war eigentlich so der begehrteste Junggeselle Londons. Und dann hat er irgendwann den fatalen Fehler begangen, dass er bei der Marine aufgehört hat. Und dann wurde er zu einem beschäftigungslosen Prinzen. Und dieser beschäftigungslose Prinz ist eigentlich durchs Leben gegangen dadurch, dass er sich mit reichen Freunden angefreundet hat, weil er deren Lifestyle, deren Lebensstil auf Yachten und in Privatjets und in karibischen Privatrefugien einfach so genossen hat und hat dadurch sich immer wieder in schlimmste Situationen gebracht, weil natürlich naturgemäß die Leute, die sich dann an so einen Royal ranwanzen, sind Leute, die oft, sagen wir, einen dubiosen, dunklen Hintergrund haben, den sie versuchen, durch Nähe, durch Royals aufzubessern. Und genau diese Rolle erfüllte eben Andrew. Der hatte sehr viele unseriöse Freunde, irgendwelche asiatischen Diktatoren, die ihm dann Geld zugesteckt haben. Davon hat er ihm dann Zugang bei Hofe verschafft und so weiter. Und einer dieser schrecklichen Gestalten war eben Epstein. Den persönlichen Umgang, wie ich schon sagte, ist halt wahnsinnig hochnäsig. Und ich schildere im Buch eben ein paar Situationen, wie ich ihn beobachten konnte. Und bin nicht überrascht, dass Charles jetzt die Monarchie deutlich verschlanken will, weil das eigentlich, wenn man sich auch die Geschichte der Monarchien anschaut, auch die der russischen und so weiter, französischen, oder auch in den letzten Jahren, muss man gar nicht so weit in die Geschichte zu gehen, man erinnert sich an die Tochter des Königs von Spanien, die
mit dem
Basketballstar verheiratet
war,
oder der Handballer,
genau.
Und der dann plötzlich über schreckliche Korruptionsskandale stolperte, oder der König selbst. Das geschieht immer sehr schnell, wenn die Königsfamilie so periphere Figuren hat. Also Figuren in der Peripherie, die eigentlich nichts zu sagen haben und keine offizielle Rolle haben und ein bisschen beschäftigungslos in der Welt stehen. Und der Charles will ja nun die Monarchie, das Personal der Monarchie deutlich verschlanken, um eben künftig solche Situationen, wie sie mit Andrew, aber dann auch jetzt mit Harry haben, eine zu vermeiden.
Und es ist ja ganz interessant, dass er es, sagen wir mal, auch anders handhabt und anders durchgreift als jetzt die Queen, ne? Dass er einfach sagt, jetzt muss raus aus Royal Lodge, muss einfach sich verkleinern. Natürlich hat die Queen hat ja erst durchgegriffen, sagen wir mal, unter Druck ihres Sohnes und auch wahrscheinlich von Prinz William, da auch Andrew dann sozusagen von den ganzen royalen Pflichten zu entlassen, ja. Aber
die Queen ist erstaunlich langmutig, was, glaube ich, Charles auch auszeichnet und auch William, dass die viel mehr gewillt sind, auch harte Entscheidungen zu treffen. Die Queen ist nach diesem fatalen BBC-Interview, das Sie vorhin erwähnt haben, das wirklich, womit sich wirklich Andrew weltweit lächerlich gemacht hat und auch nicht einmal versucht hat, seine Freundschaft zu diesen Sexualstraftätern zu rechtfertigen. Und er hat es versucht, aber auf eine fürchterliche, ignorante und dumme Art. Also nach diesem fatalen Interview ist die Königin mit Andrew im Windsor Park erstmal eine Runde reiten gegangen und hat dafür gesorgt, durch ihre Mitarbeiterin Angela Kelly, dass Fotografen waren, die das festhielten, damit am nächsten Tag, als wirklich Andrew das Gespött der ganzen Welt war, liefen gleichzeitig Bilder von der Queen, wie sie mit ihrem geliebten Andrew einen kleinen Ausritt, und so, um der ganzen Welt zu zeigen, ich bin solidarisch zu meinem Sohn.
Genau.
Die war sogar mit Harry sehr viel großmütiger. Mhm. Also die Queen hatte großes Verständnis dafür, dass der Harry sein Buch schreibt und seine Geschichte aufschreiben will. Charles ist da sehr viel rabiater.
Ja, total. Ich denke, natürlich spielt eine große Rolle, was ja immer gesagt wird, dass Andrew sozusagen auch das Lieblingskind war der Queen. Irgendwie so ein Versöhnungskind wird ja immer so gesagt. Vielleicht war das auch deswegen, weshalb sie immer so sehr milde und auch lange dazugeschaut hat. Und ich glaube aber, natürlich passt es jetzt auch zu König Charles. Er muss ja irgendwie auch anders agieren als seine Mutter. Er muss ja eine andere, ich sag mal, Regentschaft schaffen.
Das sehe ich auch so. Mhm. Und ich glaube, dass er da viele gute Schritte schon unternommen hat und dass es im Ende darauf hinausläuft, dass er den Weg bereiten muss für William, um dann noch ein paar Schritte weiterzugehen.
Ja. Also was auch ganz interessant ist, wie sie so das Bild von König Charles oder Prinz Charles gezeichnet haben, diese Gerüchte, die immer so rumgehen, als er seinen Arm gebrochen hatte und dass dann sich so Sachen verselbstständigen und haften bleiben, ne, in dieser einen Szene, was sie da auch geschrieben hatten, und man dann denkt, er ist eben so.
Es kursierte sehr, sehr lange das Gerücht, dass Charles so abgehoben und verwöhnt und kapriziös ist, dass er sich nicht nur jeden Morgen, weiß ich, 6 Frühstückseier kochen lässt, damit garantiert eins dabei ist, das die richtige Härte hat, sondern dass er auch einen Butler hat, der ihm die Zahnpasta morgens auf die Zahnbürste drückt.
Genau.
Die Sache mit solchen Anekdoten ist, sie drücken meistens eine tiefere Wahrheit aus, auch wenn man sie genau betrachtet, die ein bisschen übertrieben sind. Mhm. In dem Fall stimmt die Geschichte tatsächlich, nur war das eben, hat sich der Charles eben nur dann die Zahnbürste herrichten lassen, als er den rechten Arm gebrochen hat. Mhm. Aber dennoch, er ist tatsächlich ein bisschen so. Und auch das unterscheidet ihn deutlich von der Queen, die im persönlichen Leben total bescheiden und bodenständig war. Dass er schon so einen Hang zum Luxus. Und also er war ja kurz vor der Krönung in Berlin und er ist hier mit einem Gefolge angereist. Ja, ja. Das war schon ein halber Hofstaat. Und da sind eben ein halbes Dutzend Butler dabei und Unterbutler. Und er reist mit seinem eigenen Besteck und seinem eigenen Geschirr und seinem eigenen Bettzeug. Geht jetzt einfach nicht ins Adlon und legt sich dort ins Bett, sondern da kommen 1-2 Wochen vorher, kommen schon Leute, die das Zimmer umräumen und andere Möbel hinstellen und das Bett neu beziehen. Die Bettwäsche soll gefälligst die Monogramme von Charles haben und er möchte nicht mit fremden Besteck essen. Und er reist auch mit eigenem Koch an. Er würde jetzt nicht einfach das Essen vom Adler nehmen. Also das ist, er ist schon das, was man kapriziös nennt. Mhm. Und das war die Queen nicht. Und das, glaube ich, ist in Zeiten wie unseren, da kann er da potenziell viel Popularität verspielen, die er jetzt sozusagen mit Vorschusslorbeeren noch hat. Auch das behaupte ich in meinem Buch, dass William da sehr viel besser gerüstet ist, um wirklich glaubhaft einen modernen König zu verkörpern, weil er eben überhaupt keine Allüren hat, der William. Und der im Gegensatz zu seinem Vater. Ja. Und der, da er eher ähnlich ist der Queen, die er persönlich bescheiden war. Wir kennen die Bilder, wie sie da im Salon steht und irgendeinen Präsidenten begrüßt und im Hintergrund sieht man so einen Elektroofen für 20 Pfund stehen. Oder sie kennen die Geschichten von diesem Reporter vom Daily Express, der sich als Butler eingeschlichen hat im Buckingham Palace und der dann enthüllt hat, dass die Königin morgens nicht irgendwas in teuren Porzellan ist, sondern dass die Cornflakes in irgendwelchen Tupperware-Dosen aufbewahrt werden. Mhm. Also die Königin war da schon sehr viel bodenständig als der Charles das ist. Und das ist, behaupte ich, auch Charles' Achillesferse, dieser Hang zum Luxus.
Wobei, man sieht so zwei Gesichter. Auf der einen Seite dieses Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter. Ich meine, das spricht ja gegen, ich nehme jetzt irgendwie mir 20 Menschen Personal oder...
Nee, also ein fahrradfahrender König ist er nicht. Also was die Nachhaltigkeit betrifft, möchte ich ihn verteidigen. Ein Fehler der modernen Welt ist, dass man immer glaubt, der Prophet wird dann besonders mit unter die Lupe genommen und wenn der nicht 100% allen Ansprüchen verliert, an seiner Glaubwürdigkeit. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Der Charles hat wirklich auch zu Zeiten, als die Leute sowas wie Biodiversität oder Nachhaltigkeit noch nicht buchstabieren konnten und quasi im Lexikon nachgeschlagen haben, hat er sich für Umweltthemen engagiert. Und ob er jetzt Fahrrad fährt oder nicht, wird jetzt nicht die Welt retten oder die Welt untergehen lassen, aber sehr wohl die Arbeit, die er gemacht hat, was einen neuen Herangehensweise an die Landwirtschaft und so weiter anbetrifft.
Genau.
Die ja der allerschlimmste Faktor ist. Also wir können so viel fliegen, wie wir wollen. Wenn wir unsere Essgewohnheiten nicht ändern,
natürlich,
dann sind wir alle verloren und wie wir unsere Sachen anbauen. Ja. Und so hat er sehr früh schon hingewiesen. Mm. Und als die Leute ihm noch einen Vogel gezeigt haben dafür, dann steht er heute als Visionär da. Also
er war sozusagen die Greta Thunberg von damals. Dieses Bild, was ich jetzt...
Mehr als die Greta Thunberg noch, weil als ich mit ihm das letzte Mal ausführlich Gelegenheit hatte zu reden, gesagt, dass er eigentlich im Gegensatz zu Al Gore den Nobelpreis für sein Engagement für Umweltschutz verdient hätte. Weil Al Gore hat es ja damals bekommen für diesen Film, diesen Dokumentarfilm, den er gemacht hat und für sein Engagement. Der Charles hat es ja viel früher und viel intensiver betrieben und sehr viel mehr Wirkung gehabt als Al Gore noch.
Ja.
Da hat sich Al Gore sehr gepriesen und gesagt, das ist ein großer Freund von mir und so weiter. Aber es bleibt dabei, dass Charles, und das ist auch ein bisschen, wenn man will, seine Tragik irgendwie so etwas wie ein verkannter Prophet ist. Er ist wirklich dort ein Visionär, ist auch, glaube ich, nicht zu vergleichen mit den normalen Grünen. Ich glaube, er ist ein grüner alter Prägung. Und die machen es eben nicht so wie die modernen Grünen, dass sie sagen, wir machen im Leben einfach so weiter wie bisher, nur alles ein bisschen weniger schädlich und mit modernen Technologien und das kriegen wir schon alles hin, aber wir müssen nur, wir machen das Gleiche wie vorher, nur mit dem grünen Label dran. Ja, sondern er sagt, wir müssen wirklich umdenken, müssen die Art und Weise, wie wir konsumieren, wie wir essen, wie wir unsere globalen Lieferketten aufbauen, müssen wir auf den Kopf stellen. Und wenn jetzt auf New Green Deals verkündet werden, schüttelt er den Kopf und sagt, es geht nicht darum, dass man Ausstoß einfach reduziert, sondern wir müssen wirklich neu denken. Und dem tut kein Abbruch, ob er jetzt mit 5 Buttern reist.
Das stimmt natürlich.
Das ist, würde ich sagen, steht auf einem anderen Blatt. Ich würde sagen, dass Charles Hand zum Luxus in unserer Welt nicht gut ankommt, wenn sowas zu offensichtlich wird, aber dass er seine Glaubwürdigkeit als Umweltschutzprophet wirklich unbestritten ist.
Also gerade mit der Dutchie Home Farm, was er da geleistet hat, aber auch ihm ist auch wichtig ist, dass er ja jedes Mal, wenn er irgendwo hinreist, dass ihm wenigstens ein Projekt gezeigt wird, was wirklich nachhaltig ist und was als gutes Beispiel vorangehen kann. Das nimmt man ihn auch ab. Es ist nicht nur irgendwie gut fürs Image, sondern er ist es und er lebt das. Und was ich halt sagen möchte, dass ich es immer schade finde, dass man dann halt die Geschichten hat, mit der Entourage, mit dem Klodeckel. Manchmal denkt man irgendwie, wie passt das zusammen?
Aber mit Klodeckelreisen muss ich sagen, also mit dem eigenen Klodeckelreisen würde ich auch, wenn ich König wäre. Ich finde das eine sehr schöne Idee. Ich würde so einen aus Teakholz oder so.
Tatsächlich.
Der William ist dann noch radikaler als der Charles, was so Naturschutz anbetrifft. Er hat mal gesagt, er würde am liebsten die ganzen Elfenbeine in der königlichen Sammlung öffentlich zerstören. Das große Thema von William ist die Biodiversität, der Verlust an Artenvielfalt. Und da ist er total engagiert. Und zwar nicht nur, dass er dafür spricht, sondern geht einmal im Jahr zu Freunden nach Afrika, nach Kenia und arbeitet bei Artenschützern und Naturschützern mit. Da geht es um Coloring und Aufzeichnung von Bewegungen von Elefanten und so weiter. Er ist halt wirklich hands-on, wie man in England sagt. Also er ist nicht nur jemand, der sich dafür stark macht und auf Instagram dafür postet, sondern er geht dort hin und fest da wirklich mit an.
Also er ist auch mit diesem Earthshot Prize. Ne?
Deswegen finde ich eben, William ist eine Figur, auf die wir eigentlich mehr schauen müssten. Und das tut mir fast ein bisschen leid für den Charles, aber weil er hat jetzt sein Leben lang darauf gewartet, sozusagen diese Rolle ausfüllen zu können. Und auch schon jetzt ist irgendwie spürbar, dass eben da William und Kate so irgendwie potenziell die Show stehlen. Weil sie halt doch für die junge, moderne Gesicht der Monarchie stehen. Also ich musste zuletzt daran denken, wie sie im Windsor Castle am Klavier saß und einen Einspieler für den Eurovision Song Contest einspielte. Und das war schon ein PR-Erfolg erster Güte. Und man hat halt sofort gesehen, das ist das moderne Gesicht der Monarchie. Das hat schon sehr viel mehr Potenzial, muss man bei aller Offenheit sagen, als Camilla. Ich musste dann denken, als nach der Krönung hat der Palast ein Video veröffentlicht von Kate und William, wie sie sich vorbereiten auf die Krönung.
Ja,
so ein
Behind-the-Scenes-Video.
Ja, genau. Und das war unglaublich. Das war Hollywood at its best.
Ja, ja, das
stimmt. Also hat man gesehen, da ist eine junge Familie mit jungen Kindern und einer schönen jungen Frau. Also da hat man schon gesehen, was auch die Attraktivität der Monarchie ausmacht. Die braucht eben auch Figuren, die man so ein bisschen anhimmelt. Es genügt nicht nur Respekt und Charles und Camilla genießen Respekt.
Ja, auf jeden Fall.
Es gehört im Idealfall auch so eine Dosis Verehrung und Liebe dazu. Und die können irgendwie William und Kate eher mit ihren jungen, herzigen Kindern irgendwie eher evozieren als Charles und Camilla, muss man leider sagen.
Ja, also ich sehe das jetzt so ein bisschen so als Zwischenphase, die jetzt König Charles jetzt innehat. Also der Übergang von der Queen Richtung modern William und Kate. Man könnte sich auch vorstellen, dass König Charles nach einer gewissen Zeit immer mehr abgibt und dann im Grunde auch zurücktritt. Kann er ja. Ich meine, das ist ja möglich.
Dafür gibt es ja sogar gute Präzedenzfälle. Also, wenn man mit der Geschichte der Monarchie auch in ganz Europa vertraut, ist es jetzt kein besonders außergewöhnlicher Fall. Also, man nennt das die Prinzregentschaft. In Bayern zum Beispiel war das in sehr glorreichen Zeiten. Auch in England die sogenannte Regency, als eben der König formell im Amt bleibt, auch weiter auf den Briefmarken quasi drauf bleibt, aber die Amtsgeschäfte vom Thronfolger schon erfüllt werden. Das ist ein Modell, was ich mir sehr gut vorstellen kann.
Ja, absolut.
Aber das würde wahrscheinlich Charles auch erst so und irgendwie den Weg bereiten. Und in 10 Jahren, wenn wiederum Williams Kinder so aus dem Gröbsten raus sind, da könnte man das machen.
Ich glaube,
also ich tippe auch darauf. Ja. Ich tippe darauf, dass in 10 Jahren Charles den Stab an William übergeben wird, formell weiter the King bleiben wird. Er wird nicht abdanken in dem Sinne. Abdankung ist in England immer so ein Tabu zurecht.
Ja,
aber er wird sich einfach zurückziehen.
Ja, genau. Aber was ich irgendwie schade finde, durch einen Onkel der Queen, dass das Thema Abdankung einfach nicht für das Moderne steht, was ich wie Niederlanden oder okay, in Spanien war ja nochmal ein bisschen was anderes mit Juan Carlos, aber aber nichtsdestotrotz, also dass einfach die Jungen übernehmen, was ja eigentlich auch dieses Moderne zeigt. Also die, ich finde, die Niederländer haben das wunderbar vorgemacht. Ich meine, Prinzessin Beatrix.
Ja, das ist eine Streitfrage. Ne? Ich glaube schon, man muss halt bedenken, dass die Einsetzung des Königs in England schon eher ein sakraler Akt ist und das ist ja in Holland eben nicht. Ja, und wie man eben auch sein Leben lang als Bischof geweiht ist oder sein Leben lang als Priester geweiht ist, ist man eben auch Leben lang als König geweiht. Deswegen finde ich schon richtig, König zu bleiben. Mhm. Das hindert dann aber nicht, seine Amtsgeschäfte peu à peu an die jüngere Generation zu übergeben. Also ich finde schon, dass Abdankung auch so etwas, so ein bisschen immer einen kleinen Makel
an sich hat. Ah, okay. Also ich finde das ja mal, okay, ich finde es moderner. Natürlich, man, die Niederländer war ja irgendwie so.
Aber man kann doch Seniorchef bleiben. Das ist doch beim FC Bayern oder beim SF in Kaiserslautern oder was, ist doch auch so.
Ja, sehr gut, dass sie diesen, dass
es gibt
diesen
dann Verein erwähnen. Auch in der guten, großen, handwerklichen Betrieb, da gibt es halt irgendwo einen Seniorchef, der schaut dem Jungen noch auf die Schulter, aber der Junge ist schon Chef. Ich finde das viel moderner.
Ja, um mal kurz einen Ausflug zu machen, warum haben sie eigentlich erst der FC Kaiserslautern gesagt?
Keine Ahnung, ich habe FC Bayern gesagt, den Markenführer und nach einem random Club aus Traditionsklub.
Moment, nee, ich komme ja aus Kaiserslautern, bin dort aufgewachsen.
Nein.
Natürlich.
Deswegen sehen Sie, es gibt keine Zufälle. Da gibt es einen kosmischen Zusammenhang, von dem wir beide nichts wissen.
Das glaube ich auch.
Womit wir wieder bei unserem Anfangsthema sind, ob Könige oder ob Adel irgendwas Besonderes hat. Ich glaube, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die wir nicht ganz durchschauen.
Das glaube ich
auch. Und dazu gehört auch unsere Verehrung für den Adel. Wie ich am Anfang gesagt habe, wir sind alle so nüchtern und rational und logisch geworden. Es gibt eben Dinge, die sich der Logik entziehen. Und dazu gehört eben auch die Verehrung für das Königtum. Und dann sind wir wieder beim Thema Modernisierung des Königtums.
Ja,
wie weit?
Ja, genau.
Das ist eine Frage, die uns alle beschäftigt. Wie weit kann man eigentlich eine Monarchie modernisieren, ohne dass sie auch ihren Zauber verliert?
Ja, genau.
Also musst du bei der Krönungszeremonie daran denken, die ja versucht wurde, ein bisschen abzudaten und ein bisschen moderner zu machen als 1953.
Ja.
Und dann habe ich in der Fantasie ein bisschen nach vorn gespult, wie wird das sein, sagen wir in 20, 30 Jahren, wenn William gekrönt wird, wird das dann nochmal entschlackt und nochmal moderner und wird dann am Ende, ich weiß nicht, statt ein gregorianischer Choral irgendwie Imagine von John Lennon gespielt oder ich weiß es nicht. Kann man sich ja alles vorstellen.
Ja.
Wie weit kann sich eine Monarchie, muss sie sozusagen ihren Markenkern, dieses geheimnisvolle, archaische, mittelalterliche Rituale beibehalten, ohne affig und antiquiert zu wirken? Und wie weit kann es sich modernisieren, ohne anbiederisch zu wirken oder den Markenkern zu verletzen, der eben auch so, der ohne Tradition und ohne diese alten Gesten und Rituale gar nicht denkbar ist?
Ja, also auch dieses Thema, diese Tugenden der alten Welt zu adaptieren, ne? Das ist ja auch ein spannendes Feld, ja, wie man das irgendwie so modernisiert, dass das irgendwie doch gerettet wird, aber nicht irgendwie angestaubt ist. Ne?
Und das ist im Grunde die Quadratur des Kreises. Und um dieses Problematik kreist, wenn Sie wollen, auch mein Buch. Deswegen heißt es ja, was bleibt, was wird. Ich versuche auch zu untersuchen, welche Tugenden der alten Welt, für die die Queen ja wirklich wie keine zweite steht, wie viele dieser Tugenden und Haltungen der alten Welt, für die die Queen stand, wie viele davon heute noch zeitgemäß sind und welche sich vielleicht lohnt, beizubehalten. Wir leben in einer Zeit, wo alles, was Tradition riecht und wie altmodisch ist, aus dem Fenster kippen. Und ich glaube, dass wir da vorsichtig sein müssen. Denn ich glaube, jede Kultur braucht dieses nach vorne drängen immer gerne und alles neu machen und bunt und divers und so weiter. Das ist ja alles schön und gut. Aber nicht alles, was die Alten gesagt haben, einfach über den Haufen werfen. Wir brauchen so ein Equilibrium und dazu gehört auch Respekt vor der Tradition. Und wenn man dem mal genau hinschaut, gibt es ja wenige Institutionen, die das überhaupt noch verkörpern. In Deutschland schon gar nicht. Aber sagen wir mal, in England, wenn Sie die Gerichte anschauen, da haben die Richter noch Perücken auf.
Ja, genau.
Und es gibt noch so ein paar alte Rituale. Aber das wird auch immer weniger. So ändern sich die Dinge über die Zeit. Wir leben in einer Zeit, die ja gerne sehr rabiat ist. Und ich behaupte, dass wir brauchen ein paar dieser alten Traditionen und Tugenden, lohnt es sich durchaus beizubehalten.
So Leitplanken auch zu haben, ne? Ich meine, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Die Kunst des lässigen Anstands, 27 altmodische Tugenden für heute. Das ist natürlich auch sowas, ne?
Vielleicht ist das so ein Dauerthema, um das ich kreise, weil ich natürlich selber so ein bisschen hin und her gerissen bin zwischen Tradition und Moderne. Sie müssen sich vorstellen, ich gehöre einer Familie an, die wirklich bis vor einer Generation auch noch auf dem Schloss lebte und so weiter. Wir haben das alles verloren nach dem Zweiten Weltkrieg. Mein Vater hat sich dann durchgeschlagen, auch als Journalist. Im Westen hat dann erstmal ein Kollege von ihm geworden, hat dann mit der Deutschen Welle gearbeitet. Hat eben einen tollen Namen gehabt, aber kein Cent, weil er sozusagen nur flüchten konnte mit seinen jüngeren Geschwistern 1945 vor der sowjetischen Besatzung und dann ohne Cent eigentlich im Westen gelandet ist. Meine Mutter wiederum ebenso. Eine ungarische Gräfin, die aus einer sehr alten, historisch wichtigen ungarischen Familie kommt, der Familie Széchenyi. Und auch ein paar Jahre später, als sie in Ungarn ernst wurde mit den Kommunisten und mal als Anleger, als Klassenfeind galt und auch keinen Job mehr bekommen hat, musste sie auch flüchten und ist im Westen als Flüchtling gelandet. Und diese beiden Flüchtlinge haben sich kennengelernt, und das waren meine Eltern, und haben sich im Westen Westen eben durchgeschlagen, ohne einen Cent, aber beide mit einem Riesenstammbaum. Das heißt also, ich bin also aufgewachsen in genau in so einer Zwischenwelt, zwischen einerseits durch die Eltern und durch die Stammbäume der irgendwie Geschichte verbunden, aber doch in der modernen Welt. Mein Vater war Angestellter, wie gesagt, erst bei Radioanstalten und später im Deutschen Jagdschutzverband und so weiter. Dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Moderne und Tradition ist vielleicht für mich auch so ein bisschen, ist zumindest ein Thema, über das ich kompetent Auskunft geben kann.
Ja, das ist aber natürlich auch dieses, was auch König Charles irgendwie schaffen muss. Ne? Also irgendwo das Alte zu behalten, vielleicht auch, was er auch gut fand an seiner Mutter und was er auch irgendwie behalten möchte, aber trotzdem irgendwie modernisieren muss auf irgendeine Art und Weise. Ne?
Ja, ja. In diese Zeit führen muss. Und das ist, da gehört sehr viel Fingerspitzengefühl dazu. Und ich wünsche ihm wirklich alles Glück dafür. Aber ich glaube, dass das wirklich eine sehr schwierige Aufgabe für ihn sein wird, weil er nun mal, es ist ungerecht, man nennt das, glaube ich, Ageism, wenn man Leuten ihr Alter vorwirft. Aber man muss nur einmal, wenn man vergleicht, die Bilder von der Krönung 1953 und man vergleicht das mit der Krönung, die wir gerade erlebt haben, kann man nicht ganz umhin festzustellen, dass 1953, dadurch, dass eine so junge, strahlende Königin, die ein vollkommen unbeschriebenes Blatt war, als die auf den Thron kam, ging das einher mit einer unglaublichen Aufbruchsstimmung. Das war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Großbritannien lag wirtschaftlich am Boden. Und plötzlich kommt also eine junge, strahlende Königin mit einem Fashion-Marine-Offizier an ihrer Seite. Das hat diesem Land schon psychologisch ganz schön Aufwind gegeben. Auf und jetzt vergleicht man das mit den Bildern, die wir jetzt sehen. Und ich weiß nicht, ob Sie doch die Bilder vor Augen haben. Das ist das Schöne an Podcasts, dass man so jeder so seine eigenen Bilder vor dem Kopf hat. Und viele Ihrer Hörer werden diese Krönung live verfolgt haben. Und dann bitte rufen Sie sich das Gesicht wach von Charles, wie er dort sitzt und diese Krone auf seinem Kopf sitzt. Ich musste einen Satz von Shakespeare denken. Heavy Eliza head wears a crown. Also schwer ruht das Haupt, auf dem die Krone sitzt. Er hat die ganze Schwere dieses Amtes lag irgendwie auf ihm. Und das Bild des greisen Königs, wenn ich es mal so krass formulieren soll, ist nicht geeignet, um so eine Aufbruchstimmung in Großbritannien zu vermitteln.
Ja,
das ist bei William und Kate schon ein bisschen schon anders. Und ich glaube, die Lichtblicke dieser Krönung waren eben der Blick auf William und Kate, dann wiederum ihre Kinder, weil da wiederum irgendwie greifbar wurde, was die Monarchie nun mal in Republiken voraus hat, dass man so das Gefühl hat, es geht weiter, da sind an der Spitze unseres Staates nicht irgendwelche Politiker, die in Wahlperioden denken, sondern das ist eine Familie, die denkt in Generationen und will ein intaktes Land auch noch den Kindern und Kindeskindern überlassen. Und das wird eben sichtbar und greifbar, wenn man so eine Familie im Mittelpunkt, im Zentrum, im Epizentrum der Gesellschaft hat, zu der alle aufschauen, die eben Kinder und Enkelkinder haben.
Ja, natürlich.
Da wird so etwas wach in uns allen, das einfach irgendwie Zuversicht ausstrahlt.
Wobei, wenn dann William drankommt, auch nicht mehr der Jüngste sein wird. Ne? So frisch ist er dann auch nicht mehr. Dann ist er auch schon in seinen 50ern.
Vor allem hat er immer mehr eine Glatze, das stimmt.
Ja. Wobei, ich habe ihn ja auch ganz hautnah erlebt. Ich war in Soho bei einem Termin und da habe ich Prinzessin Kate erlebt und Prinz William. Die beiden haben eine wahnsinnige Ausstrahlung. Auch Prinz William, auch wenn er Haare verliert oder auch schon verloren hat, durch diese Aura, die er ausstrahlt, da sind wir wieder am Anfang, als Sie gesagt haben, wie war das denn eigentlich mit Charles und so, ne?
Das hat er was von Diana tatsächlich.
Ja, also hat er.
Ich finde Kate auch. Kate hat ein unglaubliches Charisma.
Ja, hat
sie. Ich bin ehrlich gesagt nur ein, zweimal begegnet. Aber sowas merkt man in der Sekunde, ob jemand Charisma hat oder nicht. Ja. Das ist fast so eine quantenphysische Kraft, die da zum jemand kommt irgendwo hin und die strahlen irgendwie von innen. Da haben so eine magnetische Ausstellung. Das hat Kate, finde ich, noch im höheren Maße als William. Ja. Aber William hat das auch und er hat ja auch eine sehr charismatische Mutter. Lohnt sich da hinzuschauen. Also was ist Charisma?
Ja.
Max Weber hat darüber viel geschrieben. Oder gibt es das, was die Psychologen sagen, dass es so ein Verehrungsbedürfnis gibt? Und wenn es so einen Sinn unserer Seele gibt, die nach so etwas sehnt, dann ist es ja nichts Schlechtes. Wir haben ja auch in uns drin die Neigung, Hunger zu haben und das ist ja auch gut, sich dann zu ernähren. Und wir haben auch die Neigung, uns bewegen zu. Also alles, wofür es eine Neigung gibt, ist ja per se erstmal etwas, was man ernst nehmen muss. Ich finde, wir leben in einer Zeit, wo man das sehr schnell abfällig. Also ich habe auch viele bei der Krönung erlebt, die dann so, das ist alles alte Zöpfe, das interessiert mich alles nicht. Und gerade in der jungen Generation, auch in England, fehlt so ein bisschen oft auch der Achtung vor dieser Tradition. Und ich kann die jungen Leute da, ich fühle mich jetzt schon ganz wie ein alter Sack vor, ich kann die jungen Leute da immer nur warnen. Die junge Generation, die Generation Z, sind so ein bisschen, alles was die Alten sind, ist Quatsch. Und alles, was früher war, ist irgendwie überholt. Und viele machten sich zu einfach.
Ich würde mir kurz einen Tee machen für meine Stimme. Und ich würde mich gerne.
Dann hole ich mir ein Wasser.
Also machen wir das. Okay, alles klar. So, liebe Podcast-Fans, ich habe natürlich eine Tasse hier mitgebracht. Jetzt, wo sich Alexander von Schönburg sich ein Wasser holt, mache ich mir schnell einen Tee. Habe aber nichts zu essen dabei. Das mache ich immer nur mit Chrissy Kahn. Und ich bin auch ganz froh drum, weil Chrissy Kahn isst ja immer gerne die Shortbreads, viel mit Butter oder Schokolade. Und das erspare ich mir. Ich trinke nur einen Tee für meine Stimme, die besser geworden ist im Vergleich zu der letzten Folge.
Ihr habt es bestimmt gemerkt. Meine Kollegin Nicole nickt mit dem Kopf. Sie hat die nämlich bearbeitet technisch. Hat wahrscheinlich gedacht, um Gottes Willen, was ist denn da passiert?
Ich bin wieder da.
Ah, sehr gut. So, ich habe mir jetzt einen Tee gemacht. In der Coronation-Tasse. Also ich sag jetzt mal Cheers nach Berlin. Schwarzer Tee.
Sie haben die Coronation-Tasse? Jetzt. Diese weiße?
Also, ach, das Problem war, also es gibt ja zwei, ne, in diesem Buckingham Palace Gift Shop, ne? Eine für 25 Pfund, eine für 50 Pfund. Auf jeden Fall hatte ich meine letzten Folge nicht thematisiert. Es war nämlich so, ich wollte die für 25 Pfund, weil ich dachte, 50 Pfund. Die 25-Pfund-Tasse war permanent ausverkauft, weil irgendwelche amerikanische Touristinnen, älteren Semesters, sage ich jetzt mal, die Dinger wie blöd gekauft haben. Die waren immer in kürzester Zeit ausverkauft. Und deswegen bin ich dann aus lauter Verzweiflung in den Giftshop gegenübergegangen. Da gibt es einen, das...
Ich weiß genau, gegenüber ist ein bisschen besser sortiert, finde ich.
Ja, genau. Aber das ist ja der auf der Ecke. Aber nebendran gibt es ja schon diese indischen Giftshops, die ein bisschen besser sind als die ganzen schrabbeligen...
Aber die haben so eben keine Originalprodukte.
Nee, ich weiß.
Die haben auch so Wacky Queens und so Scherzartikel.
Ja, ja, ja.
Die gibt es im offiziellen Giftshop. Job nicht.
Genau, richtig. Aber ich war da drin, weil ich wollte eine Coronation-Tasse so haben, jetzt erstmal für den Start. Also da drauf ist das Original-Emblem und die ist wirklich schön. Also für so einen Souvenirshop finde ich die wirklich gut.
Der Vorteil ist, dass Sie sie auch benutzen. Ich habe mir nämlich die Original für 50 gekauft.
Echt?
Und die steht in der Packung im Schrank.
Genau.
Und davon habe ich jetzt überhaupt nichts. Nur besser, Sie haben die schlechtere und wer benutzen sie? Ich habe die schönere und benutze sie nicht. Also das ist...
Ja, wobei, die für 25 Pfund, die will ich mir kaufen, wenn es die dann gibt. Wenn ich im August jetzt wieder nach London fahre. Aber für 50, das ist ja dieses, wie sie es halt sagen, man stellt die dann halt in den Schrank, ne, und denkt so, jo.
Man soll auch nicht in die Maschine. Also man
gar keinen Fall in die Spülmaschine, sonst ist Gold leider weg. Kassé.
Ja, aber dann am besten gar nicht benutzen. Ich finde, entweder benutzt man etwas sozusagen, dass man nicht so drüber nachdenkt, einfach so benutzt, oder aber so eine Tasse, die man ständig so sozusagen spitzen Finger anfasst, ist ja auch wieder blöd. Sie haben eine richtige Gebrauchstasse, sind Sie viel besser davon.
Die für 25 Pfund, die würde ich auch benutzen. Doch, ich habe nämlich auch welche von der Queen, auch die Originaltassen der Queen zu ihrem 95. Geburtstag.
Ich habe auch einen Bucket Charles.
Ja, den habe ich auch. Ich habe einiges gekauft. Aber wie gesagt, diese amerikanischen Touristinnen, das ist ja ein Wahnsinn, wenn die da diesen Buckingham Palace Giftshops stürmen.
Da muss ich immer dran denken, wenn die Diskussion aufkommt, neulich kursierte in der Zeitung, wie teuer diese Krönung ist. Also das einzige Argument, was man nicht gegen die Monarchie anführen kann, ist, dass sie viel kostet. Denn was das an Milliarden an Fremdenverkehr, dieses ganze Land Großbritannien, lebt von Beatles, dem Königshaus und nochmal dem Königshaus.
Und noch ein bisschen Pilcher,
Ich musste neulich, was noch?
Pilcher ein bisschen, glaube ich. Die dann alle nach.
Ja. Auch die Pilcher eben sprechen ja sozusagen noch dieses Bild des Altmodischen irgendwie Englands an.
Ja,
und das gehört einfach zur Attraktivität dieses Landes und spült eben Milliarden in die Kassen.
So ist es. Wobei die republikanische Bewegung ja sagt, das stimmt alles nicht. Das hat ja auch der Chef der Bewegung gesagt. Ja, der hat gesagt, der sagt, die Leute kommen weil das Land attraktiv sei. Und die wollen.
Nee, da können wir genauso gut nach Dänemark sind, auch attraktiv.
Da gibt es aber auch ein Königshaus. Ja.
Stimmt, aber das ist nicht so die zelebrieren.
Die Not My King-Bewegung, die möchten ja jetzt sozusagen in die Bresche springen und sagen, jetzt, wo es nichts mehr gibt, keine Trauung, keine Krönung, kein großes Ereignis, ist gut, man kann sagen, jetzt Tooping the Color im Juni, aber die wollen die Zeit nutzen, um halt natürlich immer mehr Menschen zu überzeugen, weg von der Monarchie zu kommen. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird in der nächsten Zeit.
Also interessanterweise habe ich ein paar Umfragen. Die Umfragen sind immer so ein bisschen unzuverlässig. Mhm. Aber sie sind ja doch kleine Indikatoren. Erstmal fand ich es erstaunlich, dass überhaupt Umfragen stattfanden. Also in den Tagen vor der Krönung, als ich in London war und ich die Zeitung gelesen habe, habe ich in den eher konservativen Medien Daily Mail und Daily Telegraph Umfragen gesehen. Mhm. Und das fand ich schon mal als Tatsache per se bemerkenswert. 1953 wäre allein die Frage, unterstützen Sie die Monarchie oder wäre schon absurd gewesen.
Ja,
die Leute hätten gar nicht verstanden, was sie meinen. Das sind so diese Fragen, finden Sie es in Ordnung, dass der Mond scheint? Finden Sie es gut, dass die Sonne aufgeht? Das wäre genauso absurd die Frage gewesen, wenn Sie 1953 gefragt haben, ob Sie eine Monarchie haben wollen oder nicht. Mhm. Dass man so eine Frage überhaupt im Jahr 2023 stellt, ist schon bemerkenswert. Mhm. Und die Ergebnisse waren auch bemerkenswert. Man hat gesehen, dass mehr als die Hälfte es unterstützen, aber nur 7% es vorbehaltlos unterstützen und sagen, egal was ist, durch dick und dünn, die Monarchie gehört zu uns. Und die anderen waren so eher die pragmatischen Unterstützer. Der große Rest waren die, die gesagt haben, wie man auf Amerikanisch sagt, if it ain't broke, don't fix it. Wenn es nicht kaputt ist, warum experimentieren? Wollte sich unsere ganze Staatsform ändern? Wir sind eigentlich 1000 Jahre ganz gut damit gefahren. Also diese pragmatischen Monarchisten machen eigentlich den Gros der Unterstützer aus. Das hat mich schon überrascht. Also ich hätte gedacht, also 7% Hardcore-Unterstützung fand ich relativ wenig, muss ich sagen. Weil sich etwa die Waage hält, dann auch mit der Gegenseite, dann sind dann etwa 7-8% radikale Gegner, also die dann diese von Ihnen erwähnte antimonarchistische Bewegung ist ja eigentlich eine Splitterbewegung in England. Das sind nicht viele Menschen, die sich da engagieren, die auch bei der Krönung da auf die Straße gegangen sind. Auch bei den Skeptikern sind eben auch die meisten Pragmatiker, die sagen, ja, also ich komme auch ohne zurecht, aber bin eher dafür, dass sich die Monarchie modernisieren muss und noch Zeit geben muss. Die Haltung vom Gros der Menschen in Großbritannien.
Ja, absolut. Was ist denn so, wenn Sie so überlegen, Sie haben ja das Buch geschrieben mit den 27 Tugenden. Welche Tugend würde denn Charles gut tun, die mitzunehmen von der Queen oder auch vielleicht zu modernisieren oder sie stückchenweise mitzunehmen? Was gäbe es denn da?
Also zum einen muss man sagen, dass alle Tugenden eine Grundtugend haben und eine Grundtugend zugrunde liegt. Und dazu gehört die Klugheit. Die Klugheit ist also, wenn man die Tugendlehre von, ich weiß nicht, Aristoteles, die allerwichtigste Tugend, die Klugheit. Warum? Weil die Klugheit beinhaltet auch die sogenannte Docilitas, also die Fähigkeit, sich belehren zu lassen, die Fähigkeit, bei anderen zuzuhören, die Fähigkeit zu glauben, davon auszugehen, dass man nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern dass andere vielleicht auch was zur Wahrheit beitragen können. Und das ist eine Tugend, die immer mehr verloren geht in unserer Zeit und die gerade für Mann jetzt für Charles entscheidend ist, weil er muss das Fingerspitzengefühl und das Taktgefühl und das offene Ohr haben, um so herauszuhören und in das Land hineinzuspüren, wie viel Modernisierung kann es vertragen und wie viel von dem Markenkern dieses mystischen und altmodischen und ein bisschen antiquierten muss ich beibehalten, um die Monarchie nicht ganz auszuhöhlen. Denn wie gesagt, also man kann das sehr radikal machen, man kann sagen, so wir öffnen jetzt den Buckingham Palace ganz, wir wohnen auch nicht mehr im Palast, sondern wir ziehen jetzt aus in eine Neubausiedlung und wir machen jetzt den Buckingham Palace zum Multikulti-Begegnungszentrum. Und das lässt ja alles möglich, wenn man will. Also nicht vergessen, die Krönung zum Beispiel richtet nicht das Königshaus, sondern die Regierung aus.
Genau.
Und ich habe mir bei der Krönung, die ja doch durchaus altmodische Elemente hatte, und nicht so neues modisches Spektakel, habe ich mir überlegt, wie wäre das denn, wenn jetzt eine Labour-Regierung dran wäre? Wie hell würden die diese Krönung gestalten? Ich bin sicher, das würde nochmal ganz anders ausschauen. Der Balanceakt ist eben, einerseits modern zu sein und andererseits diese Kernelemente des Königs und zudem eben auch ein bisschen das Geheimnisvolle und das Archaische gehört, wie man die unter einen Hut bringt. Deswegen braucht er die Klugheit, um da das richtige Gefühl zu entwickeln. Und wie gesagt, der klügste Akt in meinem bescheidenen Dafürhalten wäre, er würde jetzt William den Weg bereiten, peu à peu, um dann so in 10 Jahren wirklich radikalere Schritte zur Modernisierung zu machen. Charles wird selber wissen, dass er ein Übergangskönig ist. Und das ist nun mal sein Schicksal. Er wird jetzt nicht mehr die Monarchie auf den Kopf stellen können. Das soll er auch nicht. Er soll im Grunde den Laden beisammen halten, bis William so, ich würde sagen, in 10 Jahren das Ruder übernimmt und William als Prince Regent die Regentschaft hat und Charles so als Senior Chef im Hintergrund. Das wäre sozusagen, finde ich, die klügste Entscheidung.
Aber ist es denn so, dass Charles die Monarchie retten kann?
Ich setze da eben, wie ich schon andeute, ich setze da eher auf William und Kate, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber könnte man ja sagen, wenn es den Bach runtergeht, dass man dann schneller reagiert oder dass Charles schneller reagieren muss und schneller abgeben muss dann eben an die jüngere Generation. Ne?
Da muss man auch vorsichtig treten, denn ich glaube, dass das auch ein Fehler sein könnte. Das hat ja dann so den defensiver Akt. Ich glaube, es hat schon, es gehört zum Königtum, auch zur Monarchie dazu, dass es so etwas wie Beständigkeit ausstrahlt. So ein Aktionismus, nur weil du kurz in den Umfragen da unten bist, strahlt jetzt nicht sehr viel Souveränität und Stabilität aus. Ich glaube, er muss eben da deswegen Klugheit im Mittelmaß finden. Und das Mittelmaß wäre, eine Dekade den Laden zusammenzuhalten, den Dach zu modernisieren. Jetzt haben wir zum Beispiel die Königsfamilie ein bisschen reduziert. An den Palästen kann man zum Beispiel ein bisschen ran. Also ich glaube schon, dass dieses prunkvolle Leben in den Palästen, also die Queen hat mal damals, wann war das, 20 Jahre, es ist fast schon her, eben diesen großen symbolischen Akt gemacht, dass sie den Buckingham Palace für die Öffentlichkeit geöffnet hat. Also das war schon ein wichtiger Akt damals. Also es müsste schon so etwas Vergleichbares sein.
Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja jetzt. Ich meine, er hat ja erst angefangen, ne? Hat ja jetzt ein bisschen Zeit, um da Hand anzulegen und zu gucken, wie geht's weiter, ne?
Ganz genau.
Ich könnte ja noch ewig mit Ihnen reden, ne? Also wir könnten ja jetzt irgendwie noch 8 Folgen aufzeichnen.
Wer sich wirklich vertiefen will, kann erst mit dieser Sendung, die alten Sendung, sich nochmal anhören.
Genau.
Und das ist das schöne Vorschlag beim Podcast. Wer noch nicht genug hat, kann sich immer noch mein Buch kaufen. Es gibt genug Material, auf dem man laden kann.
Das Buch heißt Was bleibt, was wird? Die Queen und ihr Erbe. Das neueste Buch. Aber ich würde jetzt auch mal die anderen Bücher auch empfehlen wollen.
Was denn?
Ah ja, zum Beispiel, wo ich hängen geblieben bin, war Smalltalk.
Das von Harry kann ich auch empfehlen. Ich auch meine mal, anderen Bücher.
Zum Beispiel würde würde ich auch gerne mal mit Ihnen noch mal eine Folge aufzeichnen. Und zwar die Kunst des stilvollen Mitredens, Smalltalk. Also einfach noch mal so Tipps zu bekommen, ne, wenn dann so mal so eine Unterhaltung stockt oder wo man nicht weiß, oh, was soll ich denn jetzt hier reden, ja. Kommt bei mir zwar selten vor, ne, aber... Es kommt trotzdem.
Das merke ich.
Aber es ist schon so.
Ja, ich glaube, da brauchen Sie keine.
Ja, aber trotzdem. Also ich glaube schon, dass es bestimmt auch solche Tipps gibt, was man macht. Zum Beispiel, was ich ja interessant fand, ist, was machen Sie eigentlich beruflich? Ne? Dass es so eine spießige Frage ist. Ich habe gedacht...
Ja, das ist es. So eine Verlegenheitsfrage.
Ja.
Ich kann Sie noch schnell erklären, warum
ja,
das so
bitte.
Ist. Warum fragt man nicht jemanden, was tun Sie beruflich? Weil es ein fataler Fehler ist, sich zu verwechseln mit dem Job, den man hat. Man ist in erster Linie ist man Mensch und als jeder Mensch ist erstmal hochinteressant. Denn jeder Mensch hat auch einen Roman in sich. Und davon ist es auch unabhängig erstmal, welchen Beruf sie haben. Sich über den Beruf zu identifizieren oder über den Status in der Gesellschaft hat, ist immer doof. Erstmal nach der Familie fragen zum Beispiel. Haben Sie Geschwister? Wo sind Sie aufgewachsen? Das ist viel interessanter, als in welches Büro gehen Sie zum Beispiel. wer zahlt Ihren Gehaltszettel?
Also. Ja. Und ein Tipp von Ihnen, was ist denn, wenn mal so eine Unterhaltung stockt? Was sagt man denn dann? Schöne Schuhe oder?
Das geschieht oft. Ich kann das nur sagen, da hilft nur Training. In der Familie der Königin von Dänemark, also die Margarete von Dänemark hat das mal erzählt, als sie ein junges Mädchen war, wurde sie so erzogen, dass ihre Eltern sie in den Salon gesetzt haben und sie musste sich mit leeren Stühlen unterhalten. Auf dem Stuhl stand dann so ein Zettel wie, ich weiß nicht, der Herzog von so und so oder der Bischof von Kopenhagen. Und sie musste mit dem Stuhl, auf dem niemand saß, so tun, als unterhielt sie sich mit der Person, die darauf steht. Und musste immer interessiert nicken und immer mal wieder lächeln und so weiter. Und wenn Sie gelernt haben, mit einem Stuhl eine angeregte Unterhaltung zu führen, dann schaffen Sie das auch mit einer langweiligen Person. Das hat also viel mit Übung zu tun.
Sehr gut. Haben Sie es auch schon gemacht, mit dem Stuhl geredet?
Nein, ich hab auch eine relativ gute Ausbildung da genossen. Ich habe das irgendwie auch von meinen Eltern gelernt, dass man sich eben auch mit Langweilern gut unterhalten, mit witzigen Personen sich gut zu unterhalten. Wir beide kommen ganz gut zurecht. Das ist keine Kunst, wenn man sozusagen eine gewisse Chemie miteinander hat. Aber sich mit denen, mit denen man keine Chemie hat, das muss man eben üben und dann gelingt das dann.
Okay. Ich werde dann auf die nächsten Stühle irgendwelche Zettel kleben von Menschen, die, sag mal, jetzt nicht so spannend sind. Ne?
Dann Gott. Klappt das.
Ja, da bin ich mal gespannt. Also das ist ein guter Tipp. Ich bin mal gespannt, ob das klappt.
Das Gute an leeren Stühlen ist, sie leisten auch keine Widerrede.
Also ich sage jetzt auch nicht, wenn ich da dran kleben würde, wenn das Mikro aus ist, sage ich Ihnen das. Also es war wirklich eine sehr, sehr schöne Folge. Und vor allen Dingen, also es ging mir ja runter wie Öl, als Sie den FC Bayern mit dem ersten FC Kaiserslautern in einem Atemzug erwähnt haben. Ich meine, der erste FCK hat ja auch schon gegen die Bayern richtig fett gewonnen.
Allerdings,
ja?
Also, ein alter Angstgegner, ein klassischer Angstgegner.
Ja.
Und mein Gott, früher in Betzenberg hat man geschlossen als Bayern-Spieler, wenn man auf den Betzenberg kam.
Genau, das möchte ich hören als FCK-Fan. Wir gehen mal zusammen auf den Betzenberg, wenn Sie mal in der Gegend sind, oder?
Also ich war noch nie im Betzenberg, wenn Sie mich da mitnehmen, würde ich das wollen. Nein.
Es ist aber wirklich mein Erlebnis.
Philipp Hohenlohe, der auch ein großer Bayern-Fan ist, ein Fußball-Fan ist.
Ja, genau.
Dann Ludwig von Bayern, der gerade in München geheiratet hat. Der ist sogar FC Bayern-Mitglied.
Gut.
Also als Prinz Bayern Mitglied beim FC Bayern, das finde ich irgendwie charmant.
Auf jeden Fall, wir machen einen Deal, wir gehen zusammen auf den Betze. Mal so, wenn so richtig so mehr als 40.000 Fans im Stadion sind, das ist schon toll. Das
würde ich sehr gerne.
Vielleicht mal gegen FC Bayern. Weiß ja nie. Übernächste Saison.
Ja, weiß ja nie.
Ja.
Absolut. Absolut. Pokal.
Genau. Also, liebe Podcast-Fans, ich danke euch fürs Zuhören. Folgt mir auf Insta, Annelie_AnneliesRoyaleWelt. Schreibt mir eine E-Mail. Ich freue mich immer über E-Mails mit Themen. Aber die Themenliste ist schon sehr, sehr lang. Wir gehen jetzt bald mal in Richtung Schweden, weil das 50. Thronjubiläum von König Karl Gustav ja ansteht im September. Ja, dann rede ich über meine Begegnung mit Königin Silvia in Heidelberg. Herr von Schönburg, ich danke Ihnen für Ihre wertvolle Zeit. Ich sage Tschüss nach Berlin. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir.
Danke, Frau Blum. Ich habe sehr, sehr, sehr Spaß gemacht.
Dann alles Gute für Sie. Ich freue mich auf ein Spiel auf dem Betze mit Ihnen. Das wird schön.
Ich freue mich auch darauf. Wir bleiben in Kontakt, Frau
Blum. Das machen wir. Ich sage jetzt bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Das war Annelies royale Welt.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Und es war mal wieder
eine große Freude.
Indeed. Auf jeden Fall weitersagen.
Yes, sagt es weiter.